Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lade euch ein, eure Bibeln aufzuschlagen zu Markus Kapitel 2. Die Predigt heute kommt aus den Versen 1 bis 12. Und ich bitte die Gemeinde, sich für das Lesen von Gottes Wort zu erheben. Wir hören Gottes lebendiges Wort. Und nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapernaum hinein. Und es wurde bekannt, dass er im Haus war. Und sogleich versammelten sich viele, so dass selbst an der Tür kein Raum mehr war. Und er redete zu ihnen das Wort. Und sie kommen zu ihm und bringen einen Gelähmten, von Vieren getragen. Und da sie wegen der Volksmenge nicht an ihn herankommen konnten, decken sie das Dach ab, wo er war. Und als sie es aufgebrochen hatten, ließen sie das Bett hinab, auf dem der Gelähmte lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, spricht er zu dem Gelähmten: Kind, deine Sünden sind vergeben. Einige aber von den Schriftgelehrten saßen dort und überlegten in ihren Herzen: Was redet dieser so? Er lästert. Wer kann Sünden vergeben als nur einer? Gott. Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich überlegten, und spricht zu ihnen: Was überlegt ihr dies in eure Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Deine Sünden sind vergeben? Oder zu sagen: Steh auf, nimm dein Bett auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Gewalt hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, spricht er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett auf und geh in dein Haus. Und er stand auf, nahm sogleich das Bett auf und ging hinaus vor allen, so dass alle außer sich gerieten und Gott verherrlichten und sagten: Niemals haben wir so etwas gesehen. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein. Es ist ein Richter der Gedanken und des Sinnen des Herzens. Empfangt es als solches. Ihr dürft euch setzen. Liebe Gemeinde, Markus in seinem Evangelium hat das Ziel, Jesus als den Christus, als den Sohn Gottes zu schildern. In den ersten Kapiteln, durch die ausgewählten Ereignisse, von denen er berichtet, zeigt er, könnten wir sagen, die Qualifikationen von Jesus. Wer ist dieser Jesus, ist eine Frage, die uns immer wieder begegnen wird in diesem Evangelium. Und in seinem Auftreten zeigt Jesus, dass er als Sohn Gottes die Autorität über alles hat. Er gebietet Dämonen, die Menschen gefangen genommen haben, sie zu verlassen. Er gebietet, dass Krankheiten weggehen sollen. Er zeigt, dass er die Macht hat, die Ursache der Unreinheit, die Menschen damals von der Gegenwart Gottes fernhielten, zu entfernen. Aber die Menschen damals haben nicht begriffen, wofür Jesus wirklich gekommen ist. Sie haben gesehen, was er alles machen konnte, dass er sie von ihren Nöten befreien konnte, und sie drängten sich zu ihm, um geheilt zu werden. Jesus war für sie nicht mehr als einer, der ihre äußerliche Nöte stillt, den Schmerz hinwegnahm, die Behinderung heilte, rituelle Reinigung schenkte, Befreiung von dämonischen Mächten gab. Mit anderen Worten, ihr Leben wieder besser machte, erträglicher machte. Die wenigsten sahen die Not, die viel tiefer lag, von denen sie behoben werden mussten. Und zwar die Not, die Worte zu hören, die sie freisprechen würden von ihrer Sündenlast: Dir sind deine Sünden vergeben. Die Frage, die sich dir heute stellt, ist: Wer ist Jesus für dich? Als wen siehst du ihn? Als jemand, der dir hilft, dein Leben zu bewältigen? Als jemand, der dich tröstet, wenn du einsam bist? Als jemand, der dein Freund ist, dich positiv pusht, wenn du entmutigt bist? Dein Personal Trainer, der dich anfeuert? Ist er nur die Person, durch den du zum Vater beten kannst, damit er dir das gibt, was du brauchst oder willst. Wer ist er? In der Begebenheit, von der wir gerade gelesen haben, sehen wir, wie Jesus den Menschen deutlich machen will, wofür er gekommen ist, wer er ist. Er ist Gott höchstpersönlich. Er ist gekommen, um dich in deiner tiefsten Not zu begegnen und dich zu retten. Er ist der, der Sünden vergeben kann. Viele von euch denken jetzt vielleicht, ich bin doch schon Christ, ich glaube, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist und dass mir vergeben ist. Und meint vielleicht heute nichts Neues zu hören. Das mag sein. Es ist jedoch für uns nicht weniger wichtig, diese Wahrheit uns immer wieder bewusst zu machen. Es ist so zentral für unser Glaubensleben, dass Jesus Christus unsere Sünden vergibt. Manchmal denke ich, dass wir als Christen es besonders nötig haben, diese Wahrheit erneut zu hören. Weil auch wenn wir errettet sind, sündigen wir immer wieder und leben noch nicht frei von der Gegenwart der Sünde. Wir beschmutzen uns tagtäglich und brauchen diese Wahrheit, die uns daran erinnert, dass wir vor Gott kommen können und er uns vergibt. Aber auch, weil wir so schnell vergessen, wie viel uns vergeben ist und daher so wenig Gott und andere Menschen lieben. Daher wollen wir uns heute anschauen, wie Jesus dich von deiner tiefer liegenden Not rettet. Wir wollen uns drei Punkte anschauen, indem er dir die Tiefe deiner Not zeigt, indem er dir den Weg aus deiner Not zeigt und drittens, indem er dir seine Macht über deine Not zeigt. Erstens, wie Jesus dich rettet von deiner tiefer liegenden Not, indem er dir die Tiefe deiner Not zeigt. Weil die Menschen Jesus so sehr bedrängt hatten und so auf die Heilungen fokussiert waren, war Jesus im letzten Vers von Kapitel 1 zu den öden Gegenden gegangen, um zu predigen. Weil das war, wozu er gekommen ist. Das hat er auch seinen Jüngern gesagt. Er ist nicht gekommen, um zu heilen, auch wenn er das getan hat. Er ist gekommen, um zu predigen. Und zwar das Evangelium zu predigen. Aber jetzt ist Jesus wieder in Kapernaum. Und die Menschen hören es und drängen sich wieder zu Jesus zu kommen. So sehr, dass in Vers 2 steht, dass selbst an der Tür es keinen Raum mehr gab. Wenigstens konnte Jesus diesmal auch predigen. Es steht, denn er redete zu ihnen das Wort. Und dann wird uns von einem Mann indirekt berichtet, der eine tiefe Not hatte. Er war nämlich gelähmt. Er konnte von sich nicht wie die anderen Menschen zu dem Haus kommen, wo Jesus war. Und selbst wenn er es irgendwie schaffte, wer weiß wie, war diese Volksmenge vor dieser Tür, durch die er durch musste, um zu Jesus zu kommen. Aber dazu kommt es nicht mal. Er liegt auf seinem Bett, hilflos und kann nichts. Seine Hilflosigkeit wird noch deutlicher dadurch, dass durch das, was die anderen machen. Er ist angewiesen auf die Geduld, die Kraft, die Willensbereitschaft, die Liebe der anderen, dass sie ihn tragen. Er musste getragen werden. Er musste dorthin gebracht werden. Er musste hinabgelassen werden. Er hat keines von diesen Sachen gemacht. Er war in einer hilflosen Situation. Aber sein physischer Zustand hatte auch Auswirkungen auf seinen psychischen Zustand. Weil nämlich es damals, und ich würde sagen, heute gibt es immer noch diesen Gedanken, und schockierend sogar manchmal am stärksten unter Christen, dass diese Krankheit aufgrund einer Sünde im Leben von diesem Mann war. Lass uns das richtig verstehen. Dass es Krankheiten und solches Leid gibt, ist aufgrund des Sündenfalls. Und Gott kann Krankheiten und Leid gebrauchen, um zu strafen oder besser gesagt auch seine Kinder zu züchtigen. Aber in der Regel ist eine Krankheit, die jemand hat, nicht die Folge von einer Sünde, die er getan hat. sondern weil wir in einer gefallenen Welt leben und es Krankheit und Leid gibt. Ich könnte mir nicht vorstellen, wie viele Stunden dieser Gelähmte unter diesem falschen Gedanken nachgedacht hat, geprüft hat, welche Sünde er denn getan hat, um das zu verdienen. Welches Opfer müsste er noch bringen, damit diese Sünde gesühnt wäre? Selbst durfte er kein Opfer bringen. Wenn er zum Tempel wollte, durfte er nur im Außenhof bleiben. Und wenn er zum Außenhof kommen wollte, musste ihn auch jemand hintragen. Er war bestimmt verzweifelt und geplagt. Ein Leid, das sich, wer weiß, wie lang schon in seinem Leben ihn begleitet hat. Ihr könnt euch jetzt vielleicht in seine Position versetzen, wenn er hinabgelassen wird und Jesus vor ihm stehen sieht. Die Erwartung, geheilt zu werden, endlich wieder gehen zu können, endlich frei zu sein von der Qual, dass er irgendeine Sünde begangen hatte, womit er das verdient hat. Welche Freude muss in ihm aufgekommen sein? Und dann sagt Jesus, Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Der Gelähmte jubelt und die Freude, die er in den letzten Minuten in sich hatte, bricht hervor. Warte, was hat Jesus gesagt? Meine Sünden sind mir vergeben? Du hast nicht gesagt, sei geheilt? Aber das ist, was ich doch wollte. Ich wollte geheilt werden. Ich brauche nicht irgendeinen Mensch, der Wunder tun kann, der mir sagt, dass meine Sünden vergeben sind. Ich will wieder gehen können. Warum sprichst du von Sündenvergebung? Jesus sah in diesem Mann ein Paradebeispiel für den geistlichen Zustand eines jeden einzelnen Menschen. Genauso hilflos und verzweifelt, wie er war, so sind wir, wenn es darum geht, dass wir uns selbst versöhnen könnten mit Gott. Dass wir etwas tun könnten, um unsere Schuld, die wir vor ihm haben, zu begleichen. Wir können nichts tun, um uns selbst zu retten. Genau wie der Gelähmte nichts tun könnte, um sich selbst zu Jesus zu bringen. Die Not, die der Gelähmte hatte, war ohne Zweifel eine große Not. Wenn es darum geht, in dieser Welt ein Leben führen zu wollen, wo er nicht abhängig ist von anderen. Aber in Bezug auf die Ewigkeit war diese Not eine ganz kleine. Die Not, die viel tiefer lag, war seine Not, von seinen Sünden den Freispruch zu bekommen. Jesus sieht seine äußere Not und sieht, wie es ein Spiegel ist der inneren Not, die viel realer, viel wichtiger und dringlicher ist. Jesus sagt selbst im Umgang mit der Sünde, und er spricht hier bildlich, aber ich denke, es hilft uns zu begreifen, wie groß die Not ist, wenn wir in Sünde stecken und mit Sünde auch spielen. Er sagt, dass wir, wenn unser Auge uns zur Sünde verleitet, es ausreißen sollen. Oder wenn unsere Hand uns zur Sünde verleitet, es abhacken sollen. Denn es ist besser, ohne Auge und ohne Hand in das Reich Gottes zu kommen, statt mit beiden Augen und beide Hände in der Hölle zu sein. Welche Not siehst du in deinem Leben, in welche du steckst, aus der du willst, dass Gott dich rettet? Deine Not, von Jesus die Worte zu hören, deine Sünden sind dir vergeben, ist unermesslich größer. Hast du schon diese Worte gehört? Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Akustisch vielleicht ja, weil du Sonntag für Sonntag in den Gottesdienst kommst. Oder weil du denkst, weil du als Kind getauft bist, dass dir automatisch gilt. Aber hat dein Herz, deine Seele dieses rettende Wort gehört? Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Vielleicht können wir uns auch diese Frage rückwirkend stellen. In welcher Not warst du, von der du unbedingt gerettet werden wolltest, als du diese Worte gehört hast? Vergiss nicht, dass die Not, die du damals hattest, war unermesslich kleiner als die Not, von deinen Sünden freigesprochen zu werden. Lass Christus dir deine Not zeigen. weil ohne dass du die Not siehst, wirst du niemals zu Jesus kommen. Und das Erstaunliche ist, dass Gott gerade die Not, die wir erleben und in unserem Leben sehen, oft nutzt, um uns in seine Gegenwart zu bringen. Weil wer weiß, ob ohne diese Not dieser Gelähmte seine viel tiefer liegende Not je gesehen hätte, wenn er nicht gelähmt gewesen wäre. Weil viele in Kapernaum haben nicht geglaubt. Jesus spricht selbst in Matthäus 11, 23, und du, Kapernaum, du bist zum Himmel erhöht worden. Du wirst bis zum Totenreich hinabgeworfen werden. Denn wenn in Sodom die Wundertaten geschehen wären, die bei dir geschehen sind, es würde noch heutzutage stehen. Also in Kapernaum wurden so viele Wunder getan, hat Jesus so groß gewirkt und trotzdem haben die Menschen nicht geglaubt. Wer weiß, ob dieser Gelähmte, wenn er nicht gelähmt wäre, je Jesus aufgesucht hätte. Aber die Not zu sehen, ist das eine. Das andere ist zu wissen, wie man aus ihr kommt. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Wie Jesus dich aus deiner tiefer liegenden Not rettet, indem er dir den Weg aus deiner Not zeigt. Wenn wir uns die Erzählung von Markus wieder zuwenden, dann lesen wir kurz vor Jesus den Gelähmten, sagt, Kind, deine Sünden sind dir vergeben, sagt Jesus, als Jesus, oder schreibt Markus, als Jesus ihren Glauben sah. Es war der Glaube, das diesen Mann in die Gegenwart von Jesus gebracht hatte, wo er die Worte hören durfte, deine Sünden sind dir vergeben. Lass uns einige wichtige Sachen daher über diesen Glauben uns anschauen. Was war es, das Jesus sah, das ihren Glauben zum Ausdruck brachte? Erstens war dieser Glaube aktiv. Als die Männer hörten, dass Jesus wieder in Kapernaum war, da haben sie sich entschlossen, diesen gelähmten Mann zu Jesus zu bringen, damit er ihn heilt. In welchem Verhältnis diese Männer jetzt zu diesem Gelähmten standen, wird uns nicht berichtet. Waren es Freunde oder Bekannte? Wir wissen es nicht. Was für uns wichtig ist, ist, dass sie so überzeugt sind, dass Jesus diesen Mann heilen kann, dass sie bereit sind, aktiv zu werden. Sie tragen ihn durch die Straßen und Gassen bestimmt an einem Gedränge von Leuten vorbei, die auch zu ihm hin wollten. Und dann kommen sie zum Haus, wo Jesus ist und treffen auf eine so große Volksmenge, dass sie nicht zu Jesus können. Also denken sie sich einen anderen Weg, wie sie zu ihm kommen können. Da steigen sie auf das Dach hinauf, entfernen die Ziegeln und das Lehm und was sonst so unter Konstruktion gehört hat und sie lassen ihn zu Jesus hinab. Der Glaube, den sie haben, wird sichtbar durch das Aktivwerden. Und nur ein Glaube, der aktiv ist, ist ein echter Glaube. Und hier ist mit Glaube ein Überzeugtsein gemeint. Es ist wie, wenn ein Bauer zur Erntezeit auf die Wetterprognose schaut. Er will die Ernte nicht zu früh und nicht zu spät einholen. Zu früh könnte es eine Auswirkung auf die Qualität und den Ertrag seiner Ernte haben. Zu spät und es könnte durch das Wetter die Ernte kaputt und verloren gehen. Also wenn er sieht, dass ein Sturm kommen soll und die Prognose glaubt, dann trifft er eine Entscheidung und wird aktiv, da er überzeugt ist, dass die Prognose stimmt und holt seine Ernte ein. Etwas, das er nicht rückgängig machen kann. Diese Entscheidung hat erhebliche Folgen. Also erstens ist dieser Glaube aktiv. Zweitens, da der Glaube aktiv ist aus Überzeugung, ist der Glaube ausdauernd. Er gibt nicht auf, wenn sich Hürden und Hindernisse sich in den Weg aufstellen. Die Männer sehen die Menschenmasse und sagen, wir müssen ihn irgendwie zu Jesus bekommen und gehen aufs Dach. Und es ist echt interessant, dass Markus, der normalerweise sehr schnell durch sein Evangelium erzählt, hier Informationen doppelt erwähnt. Sie decken das Dach auf, wo er stand, und nachdem sie es aufgedeckt haben, lassen sie ihn hinab. Die hätten es einfach bei dem ersten, er hätte es einfach bei dem ersten aufdecken lassen können. Aber dadurch zwingt er uns, langsamer zu werden beim Lesen. Das ganze Ding mit dem Aufdecken hat Zeit gebraucht. Es war nicht zack, fertig. Und zweitens, dieser Glaube war ausdauernd. Und drittens, dieser Glaube ist bereit, Kosten auf sich zu nehmen. Ich weiß nicht, wie viele von euch, wenn euch das Haus gehört hätte, ganz ruhig sitzen geblieben wärt, wenn jemand anfangen würde, in eurem Dach ein Loch zu machen. Ausgesehen davon, wenn das auch Dreck von der Decke auf die Leute, die unten drunter standen oder saßen, gefallen wäre. Aber wir würden bestimmt irgendwie schreien, Beschädigung von Eigentum, was fällt ihnen denn ein, dass sie das einfach machen? Markus geht nicht drauf ein. Und wie es geklärt wird, wissen wir auch nicht. Aber die Männer müssen davon ausgegangen sein, dass sie für den Schaden zahlen müssten. Jesus spricht von der Bereitschaft der Kosten der Nachfolge. Einmal ist ein Mann bereit, alles zu verkaufen, was er hat, um Jesus zu bekommen. Ein anderes Mal zählt Jesus selbst die Kosten auf. Du wirst vielleicht keinen Platz haben, um nachts deinen Kopf hinzulegen, wenn du mir nachfolgst. Und vielleicht nie ein Haus besitzen. Zähl die Kosten auf, bevor du nachfolgst. Prüfen wir doch an dieser Stelle unseren Glauben. Sind wir bereit, weil wir überzeugt sind, aktiv zu sein? Das ist nicht nur etwas, das zutrifft, wenn wir als Gemeinde eine Aktion machen, zum Beispiel jetzt irgendwie einen Straßeneinsatz, sondern bist du überzeugt, dass Christus derjenige ist, der dir aus deiner tiefsten Not retten kann, dass du morgen für morgen seine Gegenwart suchst? Dass du bereit bist, Termine, die sonntags anfallen, abzusagen, weil du den Tag gebrauchen willst, um Gott zu suchen, um mit seinem Volk Zeit zu verbringen. Wenn Leute auf dein Leben blicken, können sie deinen Glauben sehen? Denn wahrer Glaube, wie Jakobus es schreibt, wird aktiv und sichtbar. Wie sieht es aus mit Hindernissen, die dich begegnen, wenn es umständlich wird, Gott zu glauben, weil dein Terminkalender so entgegengesetzt ist von dem deiner Freunde? Weil du dir extra Mühe machen musst beim Kleidershoppen, weil das, was so gängig zu kaufen gibt, nicht mit den Werten der Bibel passt? Wie sieht dein Glaube aus, wenn deine Karrierevorstellung oder Entwicklung gebremst wird, weil deine Arbeitsmoral sich nach Gottes Wort richtet und deine Position oder Beförderung ablehnen musst? Ist Jesus immer noch der, zu dem du hin willst, um dich aus deiner tiefer liegenden Not zu retten, wenn deine tiefste Sehnsüchte und Wünsche unerfüllt bleiben? Welche Kosten bist du bereit, auf dich zu nehmen, um Jesus zu haben? Jesus will alles oder nichts. Es geht nicht nur, ihm ein bisschen von deinem Herz zu geben. Entweder dein ganzes Herz oder gar nicht. Im Prüfen unseres Glaubens merken wir vielleicht sehr schnell, wie schwach, mangelhaft, halbherzig unser Glaube ist. Aber ich will euch auf eine sehr wichtige Beobachtung aufmerksam machen, damit wir nicht etwas falsch verstehen und entmutigt werden. Ich bin immer wieder in der Vorbereitung an dieser Frage hängen geblieben. Was haben der Glauben der Männer und die Vergebung und die Heilung des gelähmten Mannes miteinander zu tun? Wir lesen diese Geschichte oft so schnell, dass wir irgendwie meinen, dass es aufgrund des Glaubens der Männer war, dass Jesus diesen Mann seine Sünden vergibt und ihn heilt. Aber der Fokus dieser Verse ist nicht auf den Glauben, den die Männer haben, sondern auf wen sie ihn haben. Und so wie Markus uns das berichtet, hilft uns, das zu sehen. Wir müssen nämlich den Glauben und die Handlung unterscheiden. Weil sonst lesen wir alles Mögliche aus dieser Geschichte, nur nicht das, was der Wahrheit entspricht. Zum Beispiel, dass andere Menschen für uns glauben können oder wir für andere Menschen. Oder wir denken vielleicht, wenn wir nur genug glauben, aktiv genug sind, ausdauernd genug sind, die Kosten auf uns nehmen, dann bekommen wir das, was wir wollen. Wenn wir ein bisschen langsamer lesen, sehen wir, dass Jesus ihren Glauben sieht. Das ist das eine. Und dann, und hier fängt was anderes an, nutzt Jesus diese Gelegenheit, eine geistliche Wahrheit deutlich zu machen. Und zwar die Hilflosigkeit, in der alle Menschen liegen, wie dieser gelähmte Mann. Und um seine Identität zu zeigen als der, der die Autorität hat, Sünden zu vergeben. Wenn wir diese zwei Sachen, den Glauben und die Handlung, unterscheiden, aber nicht komplett trennen, dann sehen wir, dass der Glaube nur ein Mittel ist, um das zu empfangen, was wir brauchen. Der Gelähmte konnte nicht von sich selbst zu Jesus kommen. Er hat nichts von dem getan, was die Männer getan haben. Und somit ist der Glaube, den Jesus sieht, der Glauben, den die Männer hatten und nicht das des Gelähmten. Aber es war aufgrund des Glaubens dieser Männer, dass der Gelähmte in die Gegenwart Jesus gekommen ist. Dadurch wird uns deutlich, dass der Glaube, den wir haben sollten, nicht etwas ist, das wir aus uns heraus hervorbringen, sondern wie Gott diese Männer dem Gelähmten gegeben hatte, gibt und schenkt uns Gott den Glauben. In der Verse steht, der Glaube ist eine Gabe Gottes. Also der Weg, wie wir aus unserer tiefer liegenden Not gerettet werden, ist durch den Glauben. Glauben, dass Jesus Christus die Vollmacht hat, unsere Sünden zu vergeben. Und das bringt uns zum dritten Punkt. Wie Jesus dich aus deiner tiefer liegenden Not rettet, indem er dir seine Macht über deine Not zeigt. Um die Macht deutlich zu sehen, die Jesus hier zeigt, dich aus deiner tiefer liegenden Not zu retten, ist die Reaktion des Volkes am Ende von Vers 12 sehr hilfreich. Die Menschen sagen, nachdem er diesen gelähmten Mann geheilt hat, niemals haben wir so etwas gesehen. Was meinen sie damit? Sie können sich nicht auf die Heilung beziehen. Denn von dem, was uns in Kapitel 1 bisher berichtet wurde, haben sie schon sehr viele Heilungen gesehen. Das, worauf sie sich beziehen, ist, dass ein Mensch behauptet, Sünden zu vergeben und dann dies auch beweist. Wie ist das zu verstehen? Dafür müssen wir die Frage, die Jesus in Vers 9 stellt, uns anschauen und das Verständnis, das die Menschen damals über Sünde und Krankheiten hatten, in Erinnerung rufen. Aber wie ist es zu dieser Frage gekommen, die Jesus überhaupt stellt? Nachdem Jesus dem Gelähmten gesagt hatte, Kind, deine Sünden sind dir vergeben, erkannte Jesus in seinem Geist, dass die Schriftgelehrten in ihre Gedanken ihm Gotteslästerung vorwurfen. Markus leitet somit schon ein, dass Jesus sich gleich als Gott identifiziert, denn in das Herz von Menschen zu schauen, ist etwas, das nur Gott machen kann. Jesus stellt nun eine Frage, indem er ihnen zeigt, dass er in ihr Herz schauen kann und ihre Gedanken kennt und zugleich ihnen beweist, dass er Gott ist und nicht Gotteslästerung begeht. Er fragt nämlich, was ist einfacher, zu diesem Gelähmten zu sagen? Wichtig ist, dass er nicht fragt, was ist einfacher zu machen? Eine Heilung müsste man ja machen, durchführen. Sondern was ist einfacher zu sagen? Weil das, was er gesagt hat, ist das, was auf dem Prüfstand steht. Irgendjemand könnte kommen und sagen, sei geheilt, und dann müssten wir nur noch abwarten und schauen, ob das eintrifft oder nicht. Aber wenn jemand kommt und sagt, deine Sünden sind dir vergeben, wer weiß, ob das tatsächlich eingetroffen ist oder nicht. Es ist eine unsichtbare Realität. Aufgrund des falschen Verständnisses der Menschen damals, dass aufgrund der Sünde dieser Mann gelähmt ist, nutzt Jesus dieses falsche Verständnis und zeigt, dass er Sünden vergeben kann. Darum sagt er zuerst, deine Sünden sind dir vergeben. Und jetzt, um die Menschen zu zeigen, die denken, dass diese Krankheit aufgrund der Sünde ist, heilt er ihn und somit wird deutlich, dass seine Sünden vergeben sind. Und Jesus beweist, dass er die Macht hat, Sünden zu vergeben. Das Gehen am Ende dieses Abschnittes in Vers 12 ist nicht das Höhepunkt dieser Geschichte. Es ist der Beweis für den unsichtbaren Höhepunkt, der bereits in Vers 5 schon stattgefunden hat, dass diesem Mann seine Sünden vergeben wurden. Und ironischerweise sind es gerade die Schriftgelehrten, die Jesus dazu zwingen, diesen Beweis sichtbar zu machen. Denn ihr Unglaube war der Anlass für die Heilung. Bedenken wir, wie groß die Vollmacht dessen sein muss, der die Macht hat, Sünden zu vergeben. Das ist etwas, das niemand außer Gott tun kann. Kein Engel im Himmel, kein Mensch auf Erden, kein Kirchenkonzil, kein Geistlicher irgendeiner Konfession kann dem Sünder die Last der Schuld vom Gewissen nehmen und dem Frieden mit Gott schenken. Sie können auf die Quelle verweisen, die für alle Sünder offen steht. Sie mögen mit Vollmacht verkünden, wessen Sünden Gott bereit ist zu vergeben. Aber sie können nicht aus eigener Vollmacht jemanden freisprechen. Sie können keine Übertretungen tilgen. Das ist Gottes Vorrecht. Und er hat es in die Hände seines Sohnes Jesus Christus gelegt. Viele Menschen, besonders Muslime, behaupten, dass Jesus selbst nie behauptet hatte, dass er Gott wäre. Aber diese Verse sagen was ganz anderes. Weil dieser Freispruch von Sünden ist nicht ein Freispruch wie die Priester im Alten Testament gemacht hatten, die aufgrund von einem Opfer sagen konnten, Gott hat dir deine Sünden vergeben, also im Namen Gottes zu sprechen. Sondern dieser Freispruch, diese Vergebung von Sünden, kommt aus der Position, derjenige zu sein, gegen den gesündigt wurde. Das wird auch deutlich, wie Jesus seine Behauptung einleitet, die Gewalt zu haben, Sünden zu vergeben. Er sagt, damit ihr wisst, dass der Sohn des Menschen Gewalt hat, auf Erden Sünden zu vergeben. Ein Sohn des Menschen zu sein, ist einfach eine Formulierung für Mensch zu sein, wie jeder, der geboren wird. Aber zu sagen, der Sohn des Menschen, damit greift Jesus zu Daniel Kapitel 7, Vers 13 und 14 und zeigt, dass er der Messias ist, der verheißen wurde. Da steht nämlich, ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihm gebracht. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Also indem der Sohn des Menschen hier beschrieben wird, ist die Beschreibung von dem Messias, auf den Jesus sich jetzt bezieht und behauptet, er ist dieser Sohn des Menschen. Lass uns daher einen Moment darüber nachdenken, welcher großen Segen es ist, dass Jesus unser großer Hohepriester ist, der uns nicht freispricht aufgrund von einem Opfer, das wir gebracht haben, sondern aufgrund des Opfers, das er selbst gebracht hat. Und weil er Gott ist und Sünden vergeben kann. Wir brauchen einen Priester und ein Opfer zwischen uns und Gott. Das Gewissen verlangt eine Sühne für unsere vielen Sünden. Gottes Heiligkeit macht dies absolut notwendig. Ohne einen versöhnenden Priester kann es keinen Seelenfrieden geben. Jesus Christus ist genau dieser Priester, den wir brauchen. Mächtig, um uns zu vergeben und zu verzeihen. Mitfühlend und bereit, uns aus unserer tiefsten Not zu retten. Es ist ein Glaube, der überzeugt ist, dass Jesus Christus Gott ist und von uns alle, von unserer Sündennot retten kann, weil er für unsere Sünden gestorben ist. Das sich aktiv an Jesus Christus klammert. Als der Einzige, der dich retten kann. Es gibt nichts anderes, das wir noch tun können, das wir noch hinzufügen können. Wir sind aktiv, indem wir uns an Jesus Christus klammern. Aber das auch nicht aufgibt, ihn zu ergreifen, egal was kommen mag. Und das bereit ist, alles aufzugeben, alle Kosten auf sich zu nehmen, weil wer er es wert ist, weil er so ein großes Opfer, so eine herrliche Errettung geschaffen hat. Die Wahrheit, dass Jesus Sünden vergeben kann, ist eine, die wir immer wieder hören müssen. Wir vergessen es vielleicht viel zu schnell und versinken in Schuld und Scham. Und wir werden dann hart zu anderen Menschen, die es auch nicht schaffen, gegen die Sünde zu kämpfen. Wir vergessen die Freiheit, die wir in Christus haben, freigesprochen zu sein von der Schuld der Sünde. Sie lastet nicht mehr auf uns. Wir sind frei, ein Leben zu führen, zu seiner Ehre, aus Dankbarkeit. Diese Wahrheit ist eine, die wir immer wieder im Glauben ergreifen dürfen, wenn der Feind uns unsere Sünden vor uns hält. Wenn wir auch, und möge Gott uns davor bewahren, große Sünden begehen. Aber auch im Glauben, ihn ergreifen jeden Tag in den kleinen Sünden, die wir immer wieder machen. Diese Wahrheit, dass Jesus Christus unsere Sünden vergeben kann und sie am Kreuz auch vergeben hat, sollte uns zur Anbetung führen. Weil er mit seinem Leben das Opfer gebracht hat, um uns aus unserer tiefsten Not zu retten. Darum ist keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Amen.